Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe deutsche Gemeinschaft. Auch die internationalen Gäste sind herzlich willkommen, Freunde von AOB. Ja, wir können ein bisschen zusammenfinden, wenn das Sinn macht. Oder mehr auseinander wegen der Luft. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, Sie einen Freund vorstellen zu können. Ich freue mich, Sie hier im Unity Pavillon teilhaben zu lassen. Etwas, was mich selbst bewegt, was uns alle bewegt, weil es ein Sujet ist, was die Evolution betrifft, was unsere Gegenwart betrifft. Ich möchte mich kurz fassen. Ich möchte Ihnen Peter Sapiens aus Deutschland vorstellen, das Evolutionsende. Die ursprüngliche Präsentation fand seinerzeit in Hamburg statt, in der Akademie. Aber hier, da wir ja an der Evolution so aktiv beteiligt sind, hat es natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Und ich freue mich, Sie damit bekannt zu machen. Aber bitte lassen Sie sich nicht verunsichern. Wie könnte ein einziges Wort von einem Machtveränderer das gesamte Establishment verunsichern? Wie könnte das der Text von Franz Kafka die Logik der Evolution produzieren? Was habe ich hier noch ausgelassen? Ah, nein, es geht weiter. Hier, Sie, heute Abend, ja, Sie sind zu beglückwünschen. Sie sind zu beglückwünschen, sich zu erbauen an einem dieser Primaten. Und Sie dürfen sich selbst entscheiden, ob es eine One-Man-Show ist oder nicht. Herr Sapiens!
Geehrtes Publikum, Sie erweisen mir die Ehre, einige erweisen mir die Ehre, Ihnen hier einen Bericht über mein neffisches Vorleben einzureichen. In diesem Sinne kann ich allerdings Ihrer Aufforderung nicht nachkommen. Nahezu 23 Jahre trennen mich vom eine Zeit. Kurz, vielleicht am Kalender gemessen, unendlich lang aber durchzukaloppieren, wie ich das gemacht habe. Streckenweise begleitet von vortrefflichen Menschen. Beifall, Orchestermusik. Ratschlägen, aber im Grunde allein. Jede Begleitung hielt sich, um im Bilde zu bleiben, weit vor der Barriere. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, hätte ich eigensinnig an meinen Ursprung, an den Erinnerungen meiner Jugend festhalten wollen. Gerade der Verzicht auf jeden Eigensinn war das oberste Gebot, das ich mir auferlegt hatte. Ich freier Affe beugte mich diesem Joch. Dadurch verloren sich allerdings die Erinnerungen immer noch. Der Sturm, der mir aus meiner Vergangenheit nachweht, der säfte sich. Heute ist es nur noch ein Lufthauch, der mir die Fersen kühlt. Und das Loch aus der Ferne, aus der er kommt, aus der ich einstmals kam, ist so klein geworden, dass ich, selbst wenn der Wille und die Kraft hinreichen würde, um dahin zurückzugehen, ich mir das Fell vom Leib schinden müsste, um durchzukommen. Offen gesprochen, so gerne ich Bilder für diese Dinge wähle. Offen gesprochen, ihr Affentum. Damen und Herren, kann Ihnen nicht weiter entfernt sein als mir das meine. An der Ferse kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht. Den kleinen Gorill und den großen Achill. Eingeschränkten Sinn kann ich allerdings vielleicht doch Ihrer Anforderung nachkommen und ich tue das sogar mit großer Freude. Das Erste, was ich lernte, war den Handschlag geben. Handschlag bedeutet Offenheit. Dann mag also heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag nun auch das offene Wort dazu kommen. Das will Ihnen vielleicht nichts wesentlich Neues beibringen. Weit hinter dem zurückbleiben, was man von mir erwartet hat. Immerhin, es kann die Richtlinie aufzeigen, auf welcher ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich da festgesetzt. Goldküste. Darüber, wie ich eingefangen wurde, bin ich auf fremde Berichte angewiesen. Eine Jagdexpedition der Firma Hagenbeck. Mit dem Anführer habe ich inzwischen übrigens manche gute Rotweinflasche getrunken. Lag im Ufergebüsch auf dem Anstand, als ich abends mitten eines Rudels zur Tränke lief. Man schoss. Ich war der Einzige, der getroffen wurde. Ich bekam zwei Schüsse. Einen in die Wange hier, der ist leicht. Hinterließ aber diese große rote Narbe, die mir den widerlichen, ganz und gar unzutreffenden Namen Rotpeter eingetragen hat. Also unterscheide ich mich von jedem krepierten, hier und da bekannten, dressierten Affentier Peter, nur durch den roten Fleck auf der Wange. Nebenbei, der zweite Schuss, der war schwer. Er traf mich unterhalb der Hüfte. Letztendlich las ich in einem Aufsatz eines jener 10.000 Windhunde, die sich in den Zeitungen über mich breit machen, meine Affennatur sei noch nicht ganz unterdrückt. Beweis dessen sei, dass wenn Besucher da sind, dass ich mir die Hosen ausziehe, um die Einlaufstelle des Schusses zu zeigen. Dem Kerl soll jedes Fingerchen seiner schweigenden Hand einzeln weggeknallt werden. Ich darf meine Hosen ausziehen. Wo es mir beliebt. Man wird da nichts finden als einen wohlgepflegten Pelz und eine Narbe nach einem. Wählen wir hier mal für einen bestimmten Zweck ein bestimmtes Wort. Und nicht missverstanden werden wollen. Die Narbe nach einem frevelhaften Schuss. Alles liegt offen zu tun. Da ist nichts zu verbergen. Und wenn es auch Wahrheit ankommt, da zieht jeder Großgesinnte die Finger einfach weg an. wirft jeder Großgesinnte die allerfeinsten Manieren ab. Wenn aber der Schreiber die Hosen ausziehen würde, wenn Besucher kommen, dann wäre das eine ganz andere Ansicht. Und ich will es als Zeichen der Vernunft gelten lassen. Ja? Also es ist nicht gut, sondern mir aber mit seinem Zartsinn vom Hals bleiben. Nach diesen Schüssen erwachte ich, und hier beginnt meine eigene Erinnerung. In einem Käfig, im Zwischendeck des Hagenbeckschen Dampfers, es war kein vierwandiger Gitterkäfig, sondern es waren drei Gitterränder an einer Kiste festgemacht, die Kiste. Die habe ich verbrannt. Das Ganze war zu niedrig zum Aufrechtstehen und zu eng zum Niedersitzen. Und da hockte ich also mit eingebogenen, zitternden Knien und immer nur zur Kiste gewendet, weil ich am Anfang wahrscheinlich niemanden sehen und immer nur im Dunkeln sein wollte. Man hält eine solche Verwahrung wilder Tiere anfangs für vorteilhaft. Und ich kann ja nach meiner Erfahrung nicht sagen, dass das im menschlichen Sinne tatsächlich der Fall ist. Aber daran dachte ich doch damals nicht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ohne Ausweg. Zumindest geradeaus ging es nicht geradeaus, vor mir war die Kiste. Ja, fest am Bett gefühlt. Da war eine kleine Lücke zwischen den Brettern, die ich damals, als ich sie zuerst entdeckte, mit dem glückseligen Geheul des Unverstands begrüßte. Aber diese Lücke, die war ja nicht breit genug, um nur den kleinen Finger durchzustecken. Und mit einer Affenkraft nicht zu erweitern. Ich soll, wie man mir damals sagte, anfangs ungewöhnlich wenig Lärm gemacht haben. Woraus man schloss, dass ich entweder bald eingehen müsse oder, weil sich die erste kritische Zeit überlebe, sehr dressurfähig sein würde. Dumpfes Schluchzen, schmerzhaftes Füllsuchen, müdes Necken einer Kokosnuss, Beklopfen der Kistenwand mit dem Schädel, das waren die ersten Beschäftigungen in meinem neuen Leben. In all dem aber immer nur das eine Gefühl, mein Ausweg. Ich kann das damals affenmäßig heute nur mit Menschenworten nachzeichnen und verzeichne es infolgedessen. Immerhin, es kann die Richtlinie aufzeigen, auf welcher ein gewesener Affe in die Menschenwelt eingedrungen ist und sich da festgesetzt hat. Ja, ich soll wenig Lärm gemacht. Nun, nach diesem Schlüssel, in diesem Käfig, hörte ich diese Menschen in meinem Halbschlaf, in ihren schweren Schritten hin und her gehen. Es waren gute Menschen. Gerne erinnere ich mich noch dran, sie hatten die Angewohnheit, alles unendlich langsam in Angriff zu nehmen. Wollte einer die Augen reiben, hob er sich die Hand wie ein Hängegewicht. Ihre Scherze waren rau, aber herzlich. In ihr Lachen war immer ein gefährlich klingendes Husten gemischt, was aber nichts zu bedeuten hatte. Wenn sie dienstfrei waren, dann setzten sie sich einige Mal im Halbkreis um mich nieder, redeten kaum, gurgelten einander nur zu. Wenn ich die leiseste Bewegung machte, klatschten sie sich auf die Knie, rauchten die Pfeife ausgestreckt auf Kisten. Hier und da nahm einer Stecken und kitzelte mich, wo es mir angenehm war. Nein, wenn ich heute eine Reise angeboten bekäme, auf diesem Schiff eine Reise mitzumachen, dann würde ich das Angebot ganz gewiss ablehnen. Aber ganz gewiss ist es auch, dass es nicht nur schreckliche Erinnerungen sind, denen ich dort im Zwischendeck nachhängen könnte. Ohne äußerste Ruhe hätte ich nie entkommen können. Die Ruhe, die ich mir im Kreise dieser Schiffskrug erwarb, hinderte mich vor allem am Fluchtversuch. Ich weiß heute nicht mehr, ob Flucht möglich war, aber ich glaube es schon, einem Affen muss Flucht immer möglich sein. Mit meinen heutigen Zähnen muss ich sogar mit dem normalen Nüsseknacken vorsichtig sein. Damals wäre es mir sicher gelungen, das Türschloss durchzubeißen. Ich tat es nicht. Das wäre dabei auch gewonnen gewesen. Kaum hätte ich den Kopf rausgestreckt, wäre ich schon wieder eingefangen worden, oder ich hätte mich zu den Riesenschlangen da gegenüber flüchten können und mich in ihren Umarmungen ausgehauen. Oder es wäre mir sogar geglückt, mich auf Deck zu schleichen und über Bord zu springen. Dann hätte ich eine Weile auf dem Weltmeer geschaukelt und wäre dann ersoffen. Verzweiflungstaten. Ich rechnete nicht so menschlich. Aber unter dem Einfluss meiner Umgebung verhielt ich mich, als wenn ich gerechnet hätte. Ich rechnete nicht, aber ich beobachtete in aller Ruhe. Ich sah diese Leute immer hin und her gehen. Die gleichen Gesichter, die gleichen Bewegungen. Manchmal erschien es mir, als sei es nur einer, und dieser Mensch bewegte sich unbehelligt. Ein hohes Ziel dämmerte an mir auf. Niemand versprach mir, dass, wenn ich so werden würde wie sie, die Gitter weggezogen würden. Solche Versprechungen für scheinbar unmögliche Erfüllungen werden nicht gegeben. Löst man aber die Erfüllungen ein, dann erscheinen die Versprechungen ganz genau dort, wo man sie früher vergeblich erhoffte. Nur an diesen Leuten wenig, was mich besonders reizte. Freiheit. Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg, rechts, links, wohin. Ich stellte keine anderen Forderungen. Sollte der Ausweg auch eine Täuschung sein, die Forderung war klein? Die Täuschung wäre nicht größer. Weiterkommen, weiterkommen, nur nicht mit hochgehobenen Armen angepresst an eine Kistenwand. Aber was die Firma Hagenbeck betrifft, Affen gehören an die Kistenwand. Also würde ich auf Affe zusammen. Ein klarer, feiner Gedankengang, den ich irgendwie mit dem Bauch ausgedeckt haben musste, weil Affen mit dem Bauch denken. Nein, Freiheit wollte ich nicht. Nur einen Ausweg rechts jetzt. Ich habe Angst, dass man nicht ganz genau versteht, was ich unter Ausweg verstehe. Ich meine, ich nehme das Wort als ganz gewöhnliches, alltägliches Wort. Ich meine absichtlich nicht Freiheit. Ich meine nicht diese große Freiheit nach allen Seiten, als Affe, wenn ich sie vielleicht bekannt. Ich habe Menschen kennengelernt, die sich danach sehnen. Freiheit, das wollte ich nicht. Nun war an diesen Menschen nichts Besonderes, was mich reizte. Wäre ich ein Anhänger dieser berühmten Freiheit gewesen, ich hätte das Weltmeer den Ausweg vorgezogen, den ich im Blick dieser Menschen, diesen Ausweg, den ich im Blick sah. Es war so leicht, die Leute nachzuahmen. Spucken lernte ich in den ersten Tagen. Pfeife rauchte ich bald wie ein Alter. Wenn ich dann auch noch den Daumen in den Pfeifenkopf stecke, dann jauchzte das ganze Zwischendeck. Aber den meisten Kummer machte mir die Schnapsflasche. Der Geruch peinigte mich. Ich zwang mich mit allen meinen Kräften. Es dauerte Wochen, bis ich mich überwand. Und diese inneren Kämpfe, die nahmen die Menschen merkwürdigerweise mehr und ernster als irgendetwas anderes als annehmen. Ich erinnere mich auch an die Leute, nicht im Einzelnen, aber da war einer, der kam immer wieder, bei Tag, bei Nacht, mit Kameraden, alleine. Zu den unterschiedlichsten Stunden stellte er sich mit der Flasche vor mich hin und gab mir Unterricht. Der verstand mich nicht. Der wollte das Rätsel meines Seins lösen. Langsam entkorkte er die Flasche und blickte mich dann an. Ob ich verstanden habe, ich gestehe, ich folgte immer mit wilder, mit überstürzter Aufmerksamkeit. Einen solchen Menschenschüler findet kein Menschenlehrer auf der ganzen Runde. Nachdem die Flasche entkorkt war, hebt er sie an den Mund. Ich ging mit meinen Augen nach bis in die Gurgel. Er freut sich, nimmt einen Schluck. Ich, verzweifelt ihm nachzuahmen, beschmutze mich in meinem Käfig, was ihm wieder große Genugtuung gibt. Und nun langt er weit die Flasche von sich streckend und im Schwung sie wieder nach oben führend, trinkt er sie, übertrieben lehrhaft zurückgelegt, mit einem Zug leer. Ich kann nicht mehr folgen, hänge müde im Gitter, während er seinen Unterricht beendet, indem er sich den Bauch streicht und grinst. Nach der Theorie kommt Praxis. Ich greife nach der mir hingereichten Flasche, zitternd. Entkorke sie, hebe sie an und werfe sie voller Abscheu, obwohl sie leer war, nur noch der Geruch sie füllte, werfe sie voll Abscheu auf die Erde. Zum Kummer meines Lehrers und zum größeren Kummer meiner selbst. Weder ihn noch mich beruhige ich dadurch, dass ich nach dem Hinwerfen der Flasche hier den Bauch streiche und dann mal grinse. Nur allzu oft endete so der Unterricht. Aber zur Ehre meines Lehrers, er war mir nicht böse. Nein, er hielt mir zwar manchmal die brennende Pfeife ans Fell, bis es an irgendeiner Stelle zu glimmen anfing, wo ich nicht richtig hinreichte. Aber dann löschte er es selber wieder mit seiner großen, gütigen Hand. Er war mir nicht böse. Er wusste eben, dass wir beide an der gleichen Seite gegen die Affennatur kämpften und dass ich nur den schwereren Teil hatte. Was für ein Triumph dann allerdings. Eines Abends, vielleicht war ein Fest, Grammophon spielte, ein Offizier erging sich in der Menge, als ich an diesem Abend eben unbeobachtet eine neben meinem Käfig stehen gelassene Schnapsflasche ergriff. Sie unter Aufmerksamkeit, steigender Aufmerksamkeit, fachgerecht entkorkte, sie ansetzte, ohne Grimasse, ohne Mund zu verziehen, mit mundgewetzten Augen, sie in einem Schluck leer trank und sie dann, und nun nicht als Verzweifelter, sondern als Künstler hinwarf, und zwar vergaß mein Bauch zu streichen, aber weil ich nicht anders konnte, weil meine Sinne rauschten, weil kurz und gut Hallo ausrief, in Menschenlaut ausbrach und mit diesem Ruf in die Menschengemeinschaft sprach. Und ihr Echo, hör nur, er spricht. Wie ein Kuss auf meinem ganzen schweißtriefenden Körper. Ich wiederhole es, reizte mich nicht, die Menschen nachzuahmen. Ich ahmte nach, weil ich einen Ausweg haben wollte, aus keinem anderen Grund. Auch war mit dem Triumph noch nicht viel getan. Die Stimme versagte nach ganz kurzer Zeit wieder, kam nach Wochen zurück. Der Widerstand gegen die Schnapsflasche verstärkte sich noch, aber die Richtung, ja, die Richtung, die war mir ein für alle Mal gegeben. Als ich in Hamburg meinem ersten Lehrer übergeben wurde, erkannte ich schnell die zwei Möglichkeiten, die vor mir lagen. Zoologischer Garten oder Theater. Ich zögerte nicht. Ich sagte zu mir, setz alles dran, um ins Theater zu kommen. Das ist der Ausweg. Zoologischer Garten ist doch nur wieder ein Gitterkäfig. Bist du verloren. Und ich lernte, meine Damen und Herren, man lernt, wenn man will, man lernt, wenn man muss, man lernt, wenn man einen Ausweg haben will. Rücksichtslos zerfleischt sich beim geringsten Widerstand und meine Affennatur raste aus mir heraus, sich überkugelnd und weg, sodass mein erster Lehrer selber ganz äffisch wurde und in eine Heilanstalt eingeliefert wurde. Glücklicherweise kam er wieder raus. Ah, ich verbrauchte viele Lehrer, manchmal sogar einige gleichzeitig, ließ ich sie in Zimmern nebeneinander sitzen und lernte bei allen zugleich, indem ich von einem Zimmer ins andere sprang. Diese Fortschritte, dieses Eindringen der Wissensstrahlen von allen Seiten ins erwachende Gehirn, ich leugne nicht, das befriedigte mich. Ich gestehe aber allerdings, ich überschätze es nicht. schon damals nicht, viel weniger heute. Mit einer Anstrengung, wie sie bisher auf der Erde nie stattgefunden hat, habe ich die Durchschnittsbildung eines Mitteleuropäers erreicht. Das wäre im Grunde noch gar nichts, aber ist eben doch was, weil es mir aus dem Käfig verhalf und mir diesen besonderen Ausweg, diesen Menschenausweg verschaffte. Überblicke ich, was ich bisher erreicht habe? Beklage ich mich nicht, aber ich bin auch nicht zufrieden. Mit der Flasche Rotwein auf dem Tisch, Hände in den Hosentaschen liegen, sitze ich im Schaukelstuhl, gucke aus dem Fenster. Wenn Besucher kommen, empfange ich sie, wenn es gebührt. Im Vorzimmer sitzt mein Impresario, wenn ich ihn rufe, kommt er und hört sich was. Hört sich an, was ich zu sagen habe. Oh. Fast jeden Abend ist Vorstellung. Jeder kennt meinen Song. Bin nur ein Johnny, zieh durch die Welt, singe für Money, tanze für Geld. Heimat, dich werde ich nie wiedersehen. Dann, dann, dann. Ja, wenn ich abends nach Bankketten und wissenschaftlichen Zusammenkünften und sozialen Gatherings nach Hause komme, empfängt mich eine Anima und ich lasse es mir nach Affenart bei ihr wohlergehen. Am Tag kann ich sie nicht sehen, denn sie hat den gebrochenen Blick eines zerstörten Tieres. Und ich bin der Einzige, der das sehen kann. Ich kann das aber nicht ertragen. Im Grunde habe ich erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich sage nicht, es sei nichts wert gewesen. Aber ich will ja auch keines Menschen urteilen. Ich will nur Kenntnisse verbreiten. Ich will nur berichten und auch Ihnen wertes Publikum habe ich im Bericht.
If you can say something about the event today, auditors of Euroville Radio, maybe?
I like a combination. I like the combination of Beckett and Kafka. And it was an occasion to find these texts that they match with each other. And just for an evening like that, it was very fine. I don't know. Ask the audience. I cannot tell. I enjoy doing acting, you know. What else?
Thank you very much.
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Abends, einen Text von Samuel Beckett. Auch hier werden wir sehen, wie der Mensch sich schon seit jeher mit den existenziellen Fragen des Daseins beschäftigt hat. Und dieser Charakter, dieser Protagonist in diesem Text von Samuel Beckett tatsächlich hier in der Zeit auf dem Raum beginnt die Geheimnisse oder die Gesetzmäßigkeit des Universums zu erklären und zu präsentieren. Und er geht also sehr weit und er geht nicht nur bis an die Grenze des Universums, sondern er geht sogar, er wagt sich an das Big Bang heran und darüber hinaus in die Grauzonen, die unbekannten Grauzonen, um das Gesetz von Zufall und Gesetzmäßigkeit dem eine Wahrheit abzuringen.
Ich nahm die Gelegenheit wahr, nach einem Aufenthalt am Meer, mich mit Lutschsteinen zu versorgen. Kleine Kiesel. Nennen Sie Lutschsteine. Soll ich mich ein bisschen höher setzen?
Ja, ja.
Also bei der Gelegenheit legte ich mir einen brauchbaren Vorrat an und verteilte sie in meinen Taschen, um sie nacheinander zu lutschen. Aber das ergab ein Problem, was ich zuerst auf diese Art und Weise zu lösen versuchte. Ich hatte, nehmen wir mal an, 16 Steine. Vier in jeder meiner vier Taschen, das waren die zwei Taschen in meiner Hose und die zwei Manteltaschen. Und wenn ich einen Stein aus der rechten Manteltasche in den Mund nahm, um zu lutschen, dann ersetzte ich den Stein aus der rechten Manteltasche durch einen Stein aus der rechten Hosentasche. Den ich durch einen Stein aus der linken Hosentasche ersetze und den durch einen Stein aus der linken Manteltasche und den wiederum durch den Stein, der in meinem Mund war, sobald ich mit dem Lutschen fand. Und auf diese Weise waren also vier Steine immer in jeder meiner Tasche, aber immer andere, nie dieselben. Und wenn die Lust zum Lutschen mich wieder überkam, dann griff ich wieder in die rechte Manteltasche, sicher nicht denselben Stein zu nehmen wie das letzte Mal, sondern einen anderen. Und als ich lutschte, verteilte ich die Steine wieder so, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber diese Lösung, die befriedigte mich kaum, denn es konnte ja mir nicht entgehen, dass durch einen außerordentlichen Zufall die vier Steine, die so zirkulierten, immer die vier selben waren. Wobei es natürlich eben nicht 16 waren, die ich nacheinander lutschen wollte, sondern immer vier dieselben. Ich schüttelte sie zwar in den Taschen während des Lutschens und auch vor dem Lutschen, in der Hoffnung, eine ausgeglichene Proportion zwischen den einzelnen Steinen, Taschen und so weiter zu erreichen. Aber es war eigentlich nur ein Notbehelf und konnte jemanden wie mich nicht eigentlich richtig befriedigen. Also musste ich nach was anderem suchen. Das erste, worauf ich stieß, war, dass es vielleicht besser wäre, die Steine 4 zu 4 anstatt 1 zu 1 zu bewegen. Das würde heißen, die drei Steine während des Lutschens aus der rechten Manteltasche zu nehmen und sie durch vier aus der rechten Hosentasche zu ersetzen. Und die wiederum durch die vier aus der linken Hosentasche und die durch die vier aus der linken Manteltasche und die durch die drei aus der rechten Manteltasche plus dem einen, der in meinem Mund war, im Moment, wo ich dann mit dem Lutschen fertig war. Ja, zuerst schien es mir, als würde ich so zu einem besseren Resultat kommen. Aber nach reiflicher Überlegung musste ich meine Meinung ändern und zugeben, dass die Zirkulation 4 zu 4 zu ganz genau demselben kam wie die Zirkulation 1 zu 1. Und wenn ich auch sicher war, in der rechten Manteltasche immer Steine zu finden, die vollkommen anders waren als ihre unmittelbaren Vorgänger, so war die Chance doch immer noch gegeben, dass ich innerhalb von jeder Gruppe auf den einen immer stieß und in konsequenter Weise eben nicht 16 Steine nacheinander lutschte, sondern immer nur 4. Also rief ich nach einer anderen Verteilung, einem anderen Schichtsystem suchen. Also, es war doch klar, durch die Erhöhung meiner Taschen würden sich meine Chancen erhöhen, die Steine so zu lutschen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Nämlich einen nach dem anderen, bis der Vorrat aufgebraucht wird. Ja? Hätte ich 8 Taschen gehabt, zum Beispiel, dann hätte mich der teuflischste Zufall mich daran hindern können, mindestens 8 von meinen Steinen hintereinander zu rauchen. Nummer 4. aber die Wahrheit ist, ich brauchte 16 Taschen. Ja, und lange Zeit konnte ich überhaupt an nichts anderes denken und nie mir anderes was vorstellen als 16 Taschen mit ihrem Stein drin. Und ohne diese 16 Taschen würde ich nie das Ziel erreichen, was ich mir vorgestellt habe. Also, es ist doch klar. Wenn ich zum Beispiel meine Taschen teilen würde, nehmen wir mal an, mit Hilfe von Sicherheitsnadeln. Aus jeder Tasche zwei machen. Nun, das wäre ja möglich gewesen, aber sie vier zu teilen, nötig, wäre eben nicht möglich gewesen. Und ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich mit halben Maßnahmen zu begnügen. Ich verlor sogar langsam meinen Sinn für Maße bei diesem Rängeln und Wangeln und Ringeln. Nee. Und wenn ich für einen Augenblick mal verführt war, eine andere Proportion zwischen Steinen und Taschen herzustellen, durch die Reduzierung der ersteren durch die letzte, auf die Nummer der letzteren, dann war das aber nur für einen Augenblick, denn das hätte eine Niederlage bedeutet. Naja, dann saß ich also am Strand, vor mir das Meer, die 16 Steine auf dem Sand ausgebreitet, stierte ich sie an wütend, perplex, und während ich sie so anglotzte, unendliche Verwindungen hin und her wälzte, alle gleich nutzlos. Und während ich Hände voll Sand zerquetschte, dass der Sand auf den Strand runterrieselte und mich einlullte, mein Gemüt, mein Körper. Währenddessen dämmerte es mir blass, ganz, ganz weit drin, dass es vielleicht doch möglich wäre, mein Ziel zu erreichen, nicht durch die Reduzierung der Steine und nicht durch die Erweiterung meiner Taschen, sondern einfach durch die Aufopferung des Prinzips der Trimmung. Die Bedeutung dieses Begriffs, der sofort anfing bei mir wie in Versen wie Jeremia und Jesaja anzusingen, begriff ich nicht gleich. Besonders das Wort Trimmen, dem ich in diesem Zusammenhang nie begegnet bin, liegt lange im Dunkeln. Aber schließlich schien ich doch zu begreifen, dass das Wort Trimmen hier nichts Besseres und nichts ganz anderes heißen konnte als die 16 Steine in vier Gruppen zu vier und jede Gruppe in einer Tasche. Und dass ich meine Weigerung, irgendeine andere Verteilung zu akzeptieren, dass meine Weigerung meine Kalkulation immer sabotiert hat. Und dass dieses Problem also buchstäblich unlösbar war. Und es war auf der Basis dieser Analyse, dass ich schließlich meine Lösung fand. Unelegant, ganz bestimmt, aber solide. Solide. Sie war unelegant. Und meine Lösung, um mich jetzt über alle Stadien die herzzerreißenden Stadien, durch die ich musste, bis ich dahin kam. Hm. Also, hier ist meine Lösung, in aller Scheußlichkeit. Also alles, was nötig ist, ne? Um mal damit zu beginnen, ist, 6 Steine in die Versorgungstasche zu geben. Nein, bestimmt. 6 Steine in die Versorgungstasche. Und 5 in die rechte Hosentasche und 5 in die linke Hosentasche, das wären sie schon. 2 × 5 = 10, 6 = 16. Und keine in die linke Manteltasche, die vor dem Moment leer blieb, weil wo hätte ich sonst meine ganzen anderen Sachen hin? Sachen, die ich nie erwähnen werde, wo hätte ich das Küchenmesser hingesteckt, das Horn, dieses Silber. Ja. Hm? Also, gut. Kann ich anfangen zu lutschen. Ich nehme einen Stein aus der rechten Manteltasche, lutsche, lege sie in die linke Manteltasche, die jetzt leer ist von Stein. Nehme einen zweiten Stein, lutsche, lege ihn in die linke Manteltasche und so weiter, bis die 6 Steine, die ich alle gerutscht habe, alle in der linken Manteltasche sind. Ja. Pause. Konzentration. Um jetzt keinen Blödsinn zu machen. Ich transferiere aus der rechten Hosentasche die 5 Steine in die jetzt zur Verfügung stehende rechte Manteltasche. Und ersetze die durch die 5 auf der linken Hosentasche und die durch die 6 aus der linken Manteltasche. Ja, und auf diese Weise oder auf andere Weise transferiere ich dann das nächste Mal die Steine beim Lutschen. Und wenn die 5 Steine, die ich hier in der rechten Manteltasche habe, alle ohne Ausnahme in der linken Tasche gelutscht waren, in die linke Tasche gelutscht waren, begann ich wieder mit denselben Umschichten, wie ich es schon geschildert habe. Nämlich, indem ich aus der rechten Hosentasche die 5 Steine nehme und sie in die rechte Mantentasche nehme. Dann lege ich die 6 Steine aus der linken Hosentasche in die rechte und lege die letzten 5 in die linke. Und nun ist die linke Tasche wieder leer und die rechte dementsprechend gefüllt, und zwar mit richtigen Steinen. Und diese richtigen Steine, die begann ich wieder zu lutschen und so weiter und so weiter. Und nach der nächsten Serie von Lutsch und Transfer, dann war ich, das kann man sehen, wieder genau dort, wo ich angefangen habe, nämlich mit den 6 Steinen aus der rechten Hosentasche in der linken Manteltasche und die 5 in meiner rechten Hosentasche. Die aus meiner rechten dreckigen Hose und dann die 5 auf der linken Hosentasche und so weiter und so weiter. Und meine 16 Steine waren einmal in unbestechlicher Reihenfolge gelutscht. Keiner zweimal, nicht einer einmal. Nicht einer vergessen. Da ist ja klar, dass ich bei der nächsten Runde nicht hoffen konnte, dass ich sie in der gleichen Reihenfolge lutsche. Denn da wäre nee, da wäre der 1. und der 7. und der 12. In der ersten Runde vielleicht der 6., 11. und 16., wenn es drauf ankommt, wenn es Schlimmste zum Schlimmsten kommt, nicht? Nein. Also, wenn in allen Zirkeln zusammengenommen große Konfusion herrschte, so konnte ich doch wenigstens einigermaßen zufrieden sein, wenn man die Zirkel einzeln nahm. Das heißt, so zufrieden, wie man überhaupt sein kann, in so einer Affäre. Und um alle Zirkel in der Ebene, in der gleichen Reihenfolge beim Durchgang der Steine durch meinen Mund zu erreichen, dazu wären also 16 Taschen nötig oder angezeichnete Steine. Ja, aber bevor ich überhaupt noch 12 neue Taschen mache oder überall die Nummer auf die Steine schreibe, dann begnüge ich, dann mache ich das Beste aus dem relativen Frieden, den ich hatte, wenn man die Zirkel einzeln nahm. Mit dem Anzeichnen wäre auch nicht viel geholfen. Ich hätte jedes Mal, wenn ich lutschen wollte, mich an einen Stein, an die Nummer des Steins erinnern müssen und nach dem in der Tasche suchen müssen. Das hätte mich aus der Bahn geworfen, ziemlich schnell. Ich wäre niemals in der Lage gewesen, vielleicht ganz sicher zu sein, keinen Fehler zu machen. Es sei denn, ich hätte vielleicht ein Register angelegt, um sie einzeln abzuhaken, wenn ich sie lutschte. Aber dazu fühlte ich mich nicht in der Lage. Nein, die einzige perfekte Lösung wäre gewesen, 16 Steine symmetrisch angeordnet, jeder mit ihrem Stein, dann hätte ich weder denken noch zeichnen müssen. Dann hätte ich nur, während ich einen bestimmten Stein lutschte, die 15 anderen immer von einer Tasche zur anderen bewegen müssen, um dann in die gleiche Tasche zu langen, wenn ich wieder lutschen würde. Das hätte mich von allen Sorgen befreit. Nicht mal alleine in den Zirkeln einzeln, sondern wenn man sie alle zusammengenommen hätte, bis in alle Ewigkeit. Aber so unperfekt meine eigene Lösung auch war, ich war doch ganz dankbar, dass ich sie selber gefunden hatte. Ja, dankbar. Und wenn sie auch weniger solide war, als ich in der ersten Euphorie meiner Entdeckung gedacht habe, ihre Unelegance, die blieb immer und immer wieder erhalten. Und sie war ganz besonders unelegant in der Weise, dass die Steine, die ungleichmäßig verteilten Steine, mir physisch unangenehm waren, schmerzlich. Ja? Und es war eben mehr als ein Prinzip, das ich aufgab, als ich das Trimmaufgabe. Es war ein physisches Bedürfnis, was verloren ging. Aber die Steine so zu lutschen, wie ich es mir vorgenommen habe, also nicht aufs Karte wohl, sondern nach Methode, war auch ein physisches Bedürfnis. Waren also zwei physische Bedürfnisse, sich in Nahen. So was gibt's. Im Grunde war es eigentlich, hatte ich eigentlich nichts übrig für diese Manipulation mit den Gewichten hin und her oder vor und zurück. Und im Grunde war es mir eigentlich ziemlich egal, ob ich viele Steine lutschte oder nur einen. Die schmeckten nämlich alle gleich. Und wenn ich mir war es auch ziemlich egal, ob ich jetzt, wenn ich 16 Steine gesammelt hatte, dann nicht deswegen, weil ich mich auf diese oder jene Weise balancieren wollte oder ob ich sie nacheinander lutschen wollte oder so, sondern einfach nur, um einen kleinen Vorrat zu haben, um nicht ohne dazustehen. Aber im Grunde pfiff ich drauf, ohne zu stehen. Wenn sie weg waren, waren sie weg. Ich war nicht schlimmer dran, weder vorher noch nachher. Ja. Und worauf es am Schluss rauslief, war, dass ich sie alle wegwarf, bis auf einen. Den ich dann in einer Tasche oder in der anderen oder so. Ja. Oder verspielte oder wegwarf oder verschenkte oder verschluckte. sehen Sie selbst.
Ah.